Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag und da gibt es gewöhnlich den Wochenausblick. Und Herr Büchner hat das Wort.
Ja, sehr gerne. An dieser Stelle ein Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Montag, den 17. Juni, am informellen Treffen des Europäischen Rates in Brüssel teilnehmen. Dabei werden sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs über den Ausgang der Europawahl austauschen. Der Europäische Rat spielt eine zentrale Rolle bei der Besetzung der künftigen hochrangigen EU-Positionen. Konkret sind das die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin des Europäischen Rates, der Vorschlag für das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin der Europäischen Kommission und die Ernennung des Hohen Vertreters oder der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Hierzu werden sich die Mitglieder des Europäischen Rates bei ihrem informellen Treffen am Montag erstmalig beraten. Am Dienstagvormittag wird der Bundeskanzler zunächst den Supreme Allied Commander Europe, General Christopher Cavoli, im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden aktuelle Handlungsstränge zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Allianz sowie die Sicherheitslage in Europa stehen. Danach wird der Bundeskanzler von 15 bis 17 Uhr zusammen mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, bei der Ministerpräsidentenkonferenz Ost in Lutherstadt-Wittenberge zu Gast sein. Der diesjährige Vorsitz liegt beim Land Sachsen-Anhalt. Es wird um die gute Entwicklung in Ostdeutschland gehen, trotz der großen Herausforderungen, vor denen die Regionen dort unter anderem mit Blick auf den Strukturwandel stehen. So werden sich die Teilnehmer zum Stand der wirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Aufgaben insbesondere durch den Fachkräftebedarf austauschen. Auch der Erhalt eines leistungsfähigen Gesundheitswesens in der Fläche wird Thema sein. Im Anschluss an den Austausch wird es gegen 16.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz des Kanzlers mit Ministerpräsident Haseloff und dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland Schneider geben. Am Mittwoch, den 19. Juni, tagt wie üblich um 11 Uhr das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Wie bereits angekündigt, wird der Bundeskanzler abends das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn besuchen. Am Donnerstag kommt der Bundeskanzler um 15 Uhr zu seiner regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zusammen. Ohne dem Termin vorgreifen zu wollen, kann ich Folgendes zu den Themen sagen. Natürlich wird die aktuelle Lage im Israel-Gaza-Konflikt diskutiert. Auch werden Bund und Länder die derzeitige Situation im Ukraine-Russland-Konflikt erörtern. Als weitere Themen aus dem Bereich der Sicherheitspolitik werden bei dieser Konferenz die Verteidigungspolitik und das Thema hybride Bedrohung behandelt. Zu letzterem findet ein Austausch über einen gemeinsamen Aktionsplan gegen Desinformation und für eine wehrhafte Demokratie statt. Auch das wichtige Thema der Migrations- und Flüchtlingspolitik wird behandelt. Im Mittelpunkt stehen dabei der Stand der Umsetzung der bisherigen gemeinsamen Beschlüsse sowie die Verbesserung bei der Anerkennung von Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden. Weiterhin tauschen sich Bund und Länder über das Erreichte beim Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung aus, den sie gemeinsam im November 2023 beschlossen haben. Angesichts der Hochwasserereignisse in Süddeutschland wird auch das Thema Versicherung für Elementarschäden Gegenstand der Diskussion sein. Im Anschluss der Besprechung findet wie gewohnt eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz, dem hessischen Ministerpräsidenten Rhein und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil statt. Über die Details informieren wir Sie dann noch. Am Freitagmorgen trifft der Bundeskanzler zunächst Vertreterinnen und Vertreter der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zu einem Gespräch. Danach nimmt der Bundeskanzler ab 11.30 Uhr am Gründungsakt für das neue Translationszentrum für Zell- und Gentherapie in Berlin-Wedding teil. Er wird dort eine Rede halten. Gen- und Zelltherapien zählen zu den wichtigsten Innovationen im Gesundheitsbereich. Sie haben das Potenzial, die Behandlung von Krebs, Autoimmunerkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen und vielen seltenen genetischen Krankheiten grundlegend neu aufzustellen. Das neue Translationszentrum für Zell- und Gentherapie ist eine gemeinsame Initiative der Charité Universitätsmedizin und der Bayer AG. Es ist eine für Deutschland und Europa einzigartige Einrichtung zur Beschleunigung der Translation sowie zur Förderung und Unterstützung von Start-ups und jungen Biotech-Unternehmen. Das Zentrum soll Platz für 15 bis 20 Start-ups in unterschiedlichen Entwicklungsphasen bieten, um dort Therapeutika zu entwickeln und zunächst auch für die experimentelle Anwendung produzieren zu können. Im Anschluss empfängt der Bundeskanzler Schülerinnen und Schüler, die beim Schülerzeitungswettbewerb der Jugendpresse Deutschland gewonnen haben. Insgesamt 66 Schülerinnen und Schüler aus 32 prämierten Redaktionen sind zum Gespräch mit dem Bundeskanzler eingeladen. Es handelt sich um Schülerzeitungsredaktionen aller Schultypen in unterschiedlichem Alter. Das Gespräch findet von 13 bis 14 Uhr im Bundeskanzleramt statt. Die ersten 10 Minuten des Gesprächs werden in einem Livestream auf www.bundesregierung.de übertragen. Danach wird der Bundeskanzler von 14.30 Uhr bis 16 Uhr am Progressive Governance Summit 2024 teilnehmen. Die Konferenz findet in der Landesvertretung Baden-Württemberg statt. In diesem Jahr stehen die Frage im Fokus, wie in Zeiten von Unsicherheit und Verunsicherung vorwärtsgewandte Politik gelingen kann. In einem moderierten Bühnengespräch soll es um die Lage der Demokratie, die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und Europa sowie um den Zustand der EU nach der Wahl gehen. Der Bundeskanzler wird darüber mit der albanischen Philosophin und Autorin Lea Ypi sprechen. Moderiert wird der Austausch von der Chefredakteurin der britischen Tageszeitung The Guardian, Catherine Weiner. Um 16.30 Uhr wird der Bundeskanzler dann den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen. Anlass des Treffens ist die turnusmäßige Übernahme des Vorsitzes im Rat der Europäischen Union durch Ungarn am 1. Juli. Eine Begegnung mit der Presse ist im Rahmen dieses Besuches nicht vorgesehen. Am Abend wird der Bundeskanzler ab 19.30 Uhr am Sommerfest zum 25. Jubiläum des Vereins Freunde und Förderer des Mies van der Rohe-Hauses in Berlin teilnehmen und dort eine kurze Rede halten. Das Mies van der Rohe-Haus ist ein Kleinod der Bauhausarchitektur, die der Kanzler auch persönlich sehr schätzt. Ebenso wie das umfassende ehrenamtliche Engagement des Fördervereins zur Rettung des Hauses nach dem Mauerfall vor 35 Jahren. Geplant ist zunächst ein gemeinsamer Rundgang mit der Leiterin des Hauses, Dr. Vita Noack, und dem Vorsitzenden des Fördervereins, Ingolf Kern. Danach sind ein Gästebucheintrag sowie 2 Bildtermine auf der Terrasse des Hauses vorgesehen. Dieser Termin ist presseöffentlich. Am Sonntag schließlich empfängt der Bundeskanzler um 12 Uhr den argentinischen Präsidenten Javier Milei zu dessen Antrittsbesuch im Kanzleramt. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren ist ein Gespräch zwischen den beiden Regierungschefs geplant. Argentinien gehört zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern Deutschlands in Lateinamerika. Unsere Länder sind durch langjährige und enge Beziehungen eng miteinander verbunden. Gegen 14 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Abend fiebert der Bundeskanzler dann beim 3. Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz in Frankfurt mit.
Vielen Dank, Herr Büchner. Ich würde jetzt ja glatt mal die ganzen Reiseankündigungen hier noch anschließen. Und ja, dann wollten Sie ja thematisch, glaube ich, noch was sagen. Herr Wagner, würden Sie beginnen?
Bei mir ist keine Reiseankündigung.
Ach so, Entschuldigung, das hatte ich so verstanden. Dann vielleicht erst mal Herr Haufe, weil das sozusagen ja quasi noch was Terminliches ist.
Richtig, ich kann eine Reiseankündigung des Vizekanzlers und Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministers ergänzen. Der Minister wird am Mittwoch nach Ostasien aufbrechen, zu einer 5-tägigen Reise nach Südkorea und China. Er wird sich mit Regierungsmitgliedern beider Länder, mit Vertretern und Vertreterinnen der EU vor Ort, sowie natürlich auch mit deutschen und europäischen Unternehmen treffen. Er wird in Begleitung von Mitgliedern des Deutschen Bundestages reisen und natürlich auch mit einer Wirtschaftsdelegation. Die Reise startet in Südkorea. Hier wird Bundesminister Habeck in Seoul voraussichtlich den Premierminister Han Duk-soo und auch seinen Amtskollegen, den Handelsminister Ahn Dek-geun, treffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden natürlich Fragen der bilateralen Kooperation, der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen stehen. Es wird auch um Fragen des Klimaschutzes und der Energiepolitik gehen. Südkorea hat ja eine erstaunliche demokratische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten unternommen. Und hier ist es wichtig, dass wir auch Kontakt mit den aktuellen Akteuren in der Gesellschaft und Politik haben. In China wird Minister Habeck in Peking, in Shanghai und in Hangzhou weilen. In Peking wird er Gespräche mit Regierungsvertretern führen. Thema werden hier die geopolitischen Entwicklungen sein. Natürlich die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und weitere globale Herausforderungen, wie zum Beispiel natürlich auch der Klimaschutz. Der Minister wird auch an der ersten Plenarsitzung des deutsch-chinesischen Klima- und Transformationsdialogs teilnehmen und dort auch nochmal die Zusammenarbeit genau auf diesem Feld erörtern. Minister Habeck wird auch das Forschungszentrum eines deutschen Unternehmens besuchen und sich mit chinesischen Studierenden treffen, unter anderem auch hier über Fragen des Klimawandels. Zu beiden Ländern noch folgende Hinweise. Südkorea ist Deutschlands zweitwichtigster Exportmarkt in Asien mit einem Warenexport von etwa 20 Milliarden Euro. Das bilaterale Handelsvolumen hat zuletzt 34 Milliarden Euro betragen. China ist für deutsche Unternehmen wiederum ein sehr wichtiger Absatz- und Bezugsmarkt. Das bilaterale Handelsvolumen betrug im vergangenen Jahr 254 Milliarden Euro, damit ein Zwölftel des gesamten deutschen Warenhandels. Ich verweise auch auf die Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 17. Mai, wo noch einmal sehr genau die Zahlen zum deutsch-chinesischen Außenhandelsverhältnis aufgezeichnet sind.
Dankeschön, Herr Haufe. Und jetzt gehe ich zum Familienministerium. Da gibt es auch eine Terminankündigung.
Ja, vielen Dank. Vom 17. bis zum 23. Juni 2024 findet auf Initiative von Bundesfamilienministerin Lisa Paus die zweite bundesweite Aktionswoche Gemeinsam aus der Einsamkeit statt, als Teil der Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit. Zum Start der Aktionswoche kommen Akteurinnen aus Praxis und Forschung zu einer Konferenz in Berlin zusammen. Ministerin Paus eröffnet mit einem Grußwort und nimmt an der Podiumsdiskussion Einsamkeit bei jungen Menschen unter anderem mit Professor Dr. Maike Luhmann von der Ruhr-Universität Bochum teil. Im Rahmen der Aktionswoche lädt Ministerin Paus am Donnerstag zudem mit dem Coffee-Bike Passantinnen zu einem Coffee-to-Stay ein, um über das Thema Einsamkeit ins Gespräch zu kommen. Mit dabei ist Katharina Roth von der Nebenan.de-Stiftung zur Förderung von Nachbarschaftlichkeit. Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein. Die Konferenz Gemeinsam aus der Einsamkeit findet am Montag, den 17. Juni von 13 bis 18 Uhr im Konferenzzentrum in der Mauerstraße 27 in Berlin statt und die Coffee-Bike-Aktion mit der Familienministerin am Donnerstag, den 20. Juni von 11 bis 12 Uhr am Park am Gleisdreieck.
Vielen Dank dafür. Und jetzt komme ich zu der Nichtreiseankündigung. Das Auswärtige Amt hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Es gibt mir Gelegenheit, vielleicht noch mal ein paar Punkte zur Lage im Sudan zu sagen. Die Lage der Menschen im Sudan ist dramatisch und spitzt sich in diesen Tagen weiter zu. Vermutlich viele hunderttausend Menschen, wenn nicht über 1 Million, befinden sich mittlerweile in der Hungerstufe IPC5. Das ist im Grunde die Stufe kurz vor dem Hungertod. Deutschland hat deswegen auf Anfrage von Hilfsorganisationen jetzt kurzfristig weitere 50 Millionen der für 2024 gepledgten humanitären Hilfe für Sudan und die von der Krise im Sudan betroffenen Nachbarstaaten freigegeben. Damit hat die Bundesregierung dieses Jahr bereits insgesamt 110 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für den Sudan und die betroffenen Nachbarstaaten bereitgestellt. Ganz besonders schlimm ist die Lage in Darfur. Die RSF, das ist ja eine der beiden Gruppierungen, die sich da gegenüberstehen, belagern die Hauptstadt Nord-Darfurs, El-Fashir. Hier kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen RSF und SAF sowie regionalen Milizen ohne jegliche Rücksicht auf das Wohl von Zivilistinnen. Wir verurteilen den Angriff auf das von Ärzte ohne Grenzen betriebene Southern Hospital in El-Fashir auf das Schärfste und wir bekräftigen ausdrücklich die Forderungen des UN-Sicherheitsrats an die RSF, die Belagerung der Stadt sofort einzustellen und Zivilisten, die El-Fashir verlassen wollen, gehen zu lassen. Es muss jetzt zu Gesprächen kommen zwischen den Generälen. Diese müssen an den Verhandlungstisch zurückkehren. Wir unterstützen dahingehend die Vorschläge des persönlichen Gesandten des UN-Generalsekretärs für Sudan, Hamdan Al-Amra, der ein um Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate erweitertes Verhandlungsformat in Jeddah vorgeschlagen hat. Diese Gespräche müssen zeitnah aufgenommen werden. Die Außenministerin hat sich dazu eben auch nochmal auf der Plattform X eingelassen.
Vielen Dank, Herr Wagner. Jetzt Herr Büchner nochmal.
Ja, heute Abend um 21 Uhr ist es endlich soweit. Eines der größten sportlichen Ereignisse, auf das wir in Deutschland gemeinsam hingefiebert haben. Die Fußball-Europameisterschaft beginnt. Unsere Mannschaft startet als Gastgeber mit dem Eröffnungsspiel in München gegen Schottland in das Turnier. Der Bundeskanzler freut sich auf ein buntes Fahnenmeer. Aus seiner Sicht gilt, je bunter, desto besser. Neben Schwarz-Rot-Gold freut er sich auch über viele andere Farben und Flaggen der Turniermannschaften. Deutschland heißt Europa und alle Fußballfans herzlich willkommen. Unser Land hofft mit einem Heimspiel für Europa auf ein Fest des Zusammenhalts. Als Bundesregierung hoffen wir auf ein Fußballfest und wunderbare Wochen für die Bürgerinnen und Bürger, die mit unserer Mannschaft mitfiebern, im Stadion, in Fanzones, zu Hause, mit der Familie, mit Freunden oder in der Lieblingskneipe um die Ecke. Der Bundeskanzler drückt der Mannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Auftaktspiel heute Abend fest die Daumen und hofft auf ein spannendes Spiel mit einem aus deutscher Sicht erfolgreichen Ausgang und damit auf einen guten Turnierauftakt.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Vielen Dank dafür. Bei diesem Strauß von Themen versuche ich jetzt gar nicht, irgendeine Reihenfolge da reinzubringen. Es gibt auch noch weitere Fragen aus dem Kreis meiner Kolleginnen und Kollegen. Herr Rinke hat sich gemeldet.
Aber es passt zu einer Reiseankündigung, also von daher sind wir fast in der Systematik. Herr Büchner, vielleicht können Sie uns sagen, wenn der Kanzler am Montag nach Brüssel reist, wen er denn als Kommissionspräsidentin oder Präsident vorschlagen wird?
Da möchte ich den Beratungen nicht vorgreifen.
Ist es nicht ein bisschen überraschend, dass noch offen ist, dass der Bundeskanzler keine deutsche Kommissarin, also Sie jetzt nicht sagen können, dass er die deutsche amtierende Kommissarin für eine zweite Amtszeit vorschlägt?
Ich habe ja weder gesagt, dass er das tun wird, noch dass er das nicht tun wird.
Genau, aber deswegen frage ich ja, wenn er vorschlägt. Also es ist offen.
Ich weiß nicht, ob es offen ist. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen.
Gibt es dazu weitere Fragen, Herr Alipour? Oder ist das Hütchen verloren gegangen? Jetzt.
Können Sie mich hören? Ja, okay. Dann würde ich doch nochmal nachfragen, einfach ganz grundsätzlich, wie der Bundeskanzler zu der Möglichkeit einer europäischen Funktion für den ehemaligen Zentralbankchef Mario Draghi steht. Hätte ihn für grundsätzlich geeignet, wieder ein europäisches Amt zu übernehmen?
Es wäre ja völlig falsch, wenn ich von dieser Stelle aus anfangen würde, mich an Personalspekulationen für irgendwelche europäischen Spitzenpositionen zu beteiligen. Deshalb tue ich das auch nicht. Ich gebe auch keine Kopfnoten für irgendwelche früheren oder derzeitigen Staats- und Regierungschefs.
Aber Sie würden auch nicht grundsätzlich irgendwie vielleicht mal sagen, ob die Qualitäten von Herrn Draghi vielleicht derzeit der Union etwas abgehen?
Ich würde auch grundsätzlich dazu nichts sagen.
Herr Steiner.
Ich würde gerne wissen, ob Herr Scholz und Frau von der Leyen sich in den letzten Tagen nach der Wahl noch einmal ausgetauscht haben. Herr Scholz hat ja vor der Wahl davor gewarnt, mit allzu rechten Kräften im neuen Europaparlament zusammenzuarbeiten und das zur Quasi-Bedingung erhoben, wenn ich das richtig verstanden habe. Gab es dazu noch einmal Austausch?
Wie Sie wissen, gibt es natürlich einen ständigen, engen Austausch zwischen der Präsidentschaft der Kommission und der Bundesregierung. Ob es jetzt noch mal ein persönliches Telefongespräch gegeben hat in der Zwischenzeit, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Gibt es andere Fragen zu den vielfältigen Themen, die uns hier vorgestellt worden sind? Herr Rinke.
Ja, zu der Ministerpräsidentenkonferenz, die nächste Woche stattfindet. Herr Büchner, Sie haben ja da einige Themen aufgezählt. Unter anderem gehört das Thema Abschiebung und Migrationspolitik dazu. Die Erwartung der Ministerpräsidenten ist ja auch schon geäußert worden, dass die Bundesregierung dann klare Vorstellungen vorlegt, was sie weiter an weiteren Schritten tun möchte, um die Migrationspolitik zu verschärfen aus Sicht zumindest von Unionsministerpräsidenten. Können Sie sagen, was da alles auf der Tagesordnung steht?
Ja, also die Frage nach dem Für und Wider der Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten werden ja breit diskutiert, nicht nur in Deutschland. Großbritannien plant da beispielsweise Asylverfahren nach Ruanda auszulagern. Italien plant eigene Asylverfahren in Albanien durchzuführen. In der Bundesregierung haben wir gemeinsam mit den Bundesländern beschlossen, zu diesen Fragen Sachverständige anzuhören. Diese Anhörungen sind inzwischen erfolgt. Und das Bundesinnenministerium ist dabei, die Ergebnisse zusammenzustellen. Dabei geht es dann auch um viele rechtliche und auch um viele praktische Aspekte. Das wird sicher auch ein Thema sein, das dann besprochen wird auf der Ministerpräsidentenkonferenz, wenn Sie ergänzen möchten, eventuell.
Viel mehr kann ich dazu gar nicht ergänzen, sondern Herr Rinke, Sie wissen, dass ein Zwischenbericht zu den Asylverfahren in Drittstaaten für die MPK angekündigt ist. Den wird es auch geben und den kann ich jetzt hier logischerweise nicht in irgendeiner Form vorweggreifen.
Herr Jessen, auch das Thema oder was anderes?
Darf ich nochmal nachfragen? Frau Wiffers, darf ich nochmal nachfragen?
Ja, bitte.
Das Thema Abschiebung, Herr Funke, können Sie da sagen, wie weit Sie da sind? Denn da gibt es ja eine gewisse Erwartungshaltung, dass nach den Ankündigungen des Kanzlers und der Innenministerin jetzt sehr schnell Gesetzentwurf vorgelegt wird, der dann auch Abschiebung nach Afghanistan und Syrien möglich macht.
Ja, da haben wir uns ja in der letzten Woche, wenn ich mich richtig erinnere, sehr intensiv und ausführlich hierzu eingelassen. Mit Blick auf die laufende Prüfung, Sie wissen, wir versuchen oder wir prüfen und versuchen Wege zu finden, wie man tatsächlich Abschiebung nach Afghanistan von Gefährdern und schweren Straftätern ermöglichen kann. Dem kann ich aber jetzt nichts weiter hinzuzufügen, sondern möchte auf das verweisen, was wir hier letzte Woche sehr ausführlich diskutiert haben.
Herr Steiner.
Ja, ich schließe das da an, weil es auch mit dem MPK-Zusammenhang dranhängt. Gestern Abend hat sich der Rat auf die Verlängerung des Schutzstatus für die Ukrainerinnen und Ukrainer in Europa geeinigt bis 2026. Da gab es ja aus den Ländern in der Vergangenheit viel Kritik und vor allem aus den Kommunen viel Kritik an dem Schutzstatus und allem, was da dranhängt. Beabsichtigt die Bundesregierung, ich weiß nicht, Herr Büchner, vielleicht auch das BMI, an der Stelle irgendwelche Änderungen für die in Deutschland befindlichen Ukrainer vorzunehmen?
Also es ist richtig, dass sich die Innenministerinnen und Innenminister der EU gestern auf die Verlängerung des Schutzstatus für die aus der Ukraine Geflüchteten verständigt haben. Es ist noch nicht rechtlich beschlossen. Das liegt einfach dahin, dass die Kommission den Vorschlag erst, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch vorgelegt hat mit Fristen. Sie kennen das, Herr Steiner. Der finale oder rechtlich bindende Beschluss wird für Ende Juni erwartet, beim letzten Rat unter belgischer Ratspräsidentschaft. Und das hat dann zur Folge, dass wir als BMI ein Länderschreiben wieder verfassen würden, dass dann die Länder aufgrund von 24 Aufenthaltsgesetz dann auch über 2025 hinaus den Aufenthaltsstatus verlängern können oder erteilen können. Das ist sozusagen die rechtliche Seite und die praktische Seite. Sie wissen, die Ministerin hat sich gestern klar dazu geäußert. Wir haben über circa 1,17 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland aufgenommen. Das ist eine riesige Leistung aller daran Beteiligten, Kommunen, Länder und Bund. Die Ministerin hat klar gemacht, dass sie von der neuen Kommission erwartet, dass wir auch über das Thema Verteilung Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen müssen. Und ebenso über eine Möglichkeit der finanziellen Unterstützung der am meisten betroffenen Mitgliedstaaten aus EU-Mitteln. Das ist dann aber in der Tat etwas, was wir mit der neuen Kommission dann angehen wollen und angehen müssen. Das hat aber unmittelbar mit dem gestrigen Beschluss bzw. der Verständigung genauer gesagt nichts zu tun.
Dann frage ich an der Stelle nochmal nach. Es geht ja um den 24 Aufenthaltsgesetz an der Stelle und die damit verbundenen unter anderem Ansprüche auf Sozialleistungen. Da würde ich gerne wissen, ob an der Stelle irgendwelche Änderungen seitens der Bundesregierung geplant sind.
Ist mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Sollte ich da noch was anderes hören, reiche ich das gerne nach. Aber mir ist es nicht bekannt bis dato.
Herr Rinke?
Ich habe noch mal eine Frage zu der Abschiebung in Afghanistan, aber diesmal ans Auswärtige Amt. Mehrere Ministerpräsidenten fordern, dass die Bundesregierung jetzt aktiv mit den Taliban redet. Hintergrund ist, dass Sie sagen, dass aus humanitären Gründen sehr wohl Kontakte zu Taliban bestehen. Deswegen die Frage an Sie. Haben Sie mittlerweile versucht, mit den Taliban Kontakt aufzunehmen, auch mit dem Ziel von Abschiebung?
Herr Rinke, wir haben das Thema ja letzte Woche hier sehr ausführlich besprochen und dazu kann ich keinen neuen Sachstand hier beitragen. Es gibt diese punktuellen Kontakte, die hat mein Kollege ja hier auch dargestellt, die aber nicht in dem Zusammenhang stehen. Wir haben keine Vertretung, keine Botschaft vor Ort in Afghanistan und in Sachen Abschiebung gilt ja das, was der Kollege aus dem BMI gerade gesagt hat, dass da eine Prüfung läuft und insofern kann ich Ihnen hier nicht noch weiteres darbieten.
Mal Herr Steiner.
Herr Wagner, da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen. Eine Prüfung, ohne dass man mit den Taliban in Kontakt steht, zu diesem Thema, wäre ja ziemlich absurd. Also ist das zumindest geplant?
Naja, ich würde das nicht absurd nennen, weil es stellt sich ja eine ganze Reihe von praktischen, rechtlichen, inhaltlichen Fragen. Und insofern werden diese jetzt gewogen und geprüft und was es zu Kontakten, die wir zu der de facto Regierung haben, zu sagen hat, haben wir letzte Woche hier schon gesagt.
Gut, können wir dieses Thema Migration jetzt mit allen ihren Auswirkungen verlassen? Das sieht mir so aus. Dann Herr Jessen mit einem anderen Thema.
Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Die Asien- bzw. Südkorea- und China-Reise des Wirtschaftsministers. Die findet ja statt wenige Tage, nachdem die EU-Kommission Strafzölle für chinesische Elektroautos erhoben hat. Eigentlich eher gegen den Willen, zumindest der deutschen Autohersteller, mit Reaktionen seitens Chinas mindestens ist zu rechnen. Mit welcher Linie fährt der oder geht der Wirtschaftsminister in diese Gespräche, vor allem in China?
Nun, die Gespräche des Ministers sind natürlich insgesamt dazu da, die aktuelle Wirtschaftspolitik, die aktuelle Energiepolitik Deutschlands in China gut zu erläutern, mit ihren verschiedenen Facetten, so wie sie sich in den letzten Jahren ausgeprägt hat. Und Sie kennen auch die China-Strategie der Bundesregierung. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Element, mit dem wir ja erklären, wie sieht unsere Politik aus. Und es ist wichtig, das unseren Gesprächspartnern deutlich zu machen. Zugleich haben Sie jetzt auf die EU-Ausgleichszölle hingewiesen. Das ist ja ein Prozess, den die EU-Kommission anführt. Der Minister spricht und verhandelt dort nicht für die EU-Kommission. Das tut die EU-Kommission selbst. Sie ist dafür zuständig, jetzt mit China ins Gespräch zu kommen. Denn die EU-Kommission hat ja auch betont, dass es um vorläufige Ausgleichszölle gehen kann, je nachdem, wie eben die Gespräche jetzt auch mit der chinesischen Regierung laufen. Natürlich wird der Minister gar nicht umhinkommen, auch auf dieses Thema einzugehen, das ist ganz klar. Aber er führt dort nicht Gespräche für die EU-Kommission, das ist Aufgabe der EU-Kommission, das blieb nochmal ganz klar zu trennen. Grundsätzlich im Mittelpunkt der Gespräche stehen natürlich die internationalen WTO-konformen Wettbewerbsbedingungen. Daran ist die Europäische Union interessiert, also dass sich die globale Wirtschaftsentwicklung eben an den gemeinsam vereinbarten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Handelsbedingungen orientiert, WTO-konform eben die Handelsbeziehungen ablaufen. Und genau das wird der Minister eben auch unterstreichen, dass das für uns im Mittelpunkt steht, dieser faire internationale Wettbewerb im Rahmen des geltenden internationalen Handels- und Wettbewerbsrechts.
Herr Jessen hat eine Nachfrage.
Ja, die Aufgabenteilung, und das ist mir schon bekannt, dass der Minister natürlich nicht für die EU-Kommission verhandelt, auch. Gleichwohl ist es so, und das dürfte auch in China bekannt sein, dass diese Strafzölle zumindest von der deutschen, sowohl Automobilwirtschaft als auch, wenn ich es richtig sehe, von der deutschen Regierungsführung eher skeptisch betrachtet wird. Das wäre eine Möglichkeit, mit den Chinesen zumindest darüber zu sprechen, ob es Möglichkeiten gibt, das ist ja der Vorschlag der Automobilwirtschaft, eher durch, ich sage es jetzt mal, Deals zwischen chinesischer Regierung, deutschen europäischen Herstellern dafür zu sorgen, dass diese Zölle dann doch nicht erhoben werden oder eben über den vorläufigen Status November hinaus nicht fortgesetzt werden. Das heißt also, der Minister könnte in Gespräche reingehen und eruieren, ob auf chinesischer Seite die Möglichkeiten und Bereitschaft zu solchen Deals besteht. Das ist der Hintergrund meiner Frage. Besteht die Absicht, so vorzugehen?
Also Sie nutzen das Wort Deals. Ich benutze die Formulierung, Lösung auf WTO-konforme Weise zu finden. Und diese Lösung muss die EU-Kommission finden und kann nicht der Minister übernehmen. Das ist klar die Aufgabenteilung. Und hier ist jetzt die Europäische Kommission am Zug. Sie hat ja selber klar ausgedrückt, dass sie hier ein Interesse hat, eine Lösung zu finden mit der chinesischen Regierung. Und diese Gespräche unterstützen wir natürlich.
Herr Rinke, dann Herr Jung.
Ja, auch eine Frage an Herrn Hauf, genau zu demselben Thema. Wenn Sie sagen, dass die EU-Kommission mit China verhandelt und nicht der Minister, setzt sich denn der Minister und die Bundesregierung zusammen mit anderen EU-Staaten dafür ein, dass die EU-Kommission ihre Haltung möglicherweise nochmal überdenkt, Strafzölle nicht nur anzudrohen, sondern dann auch zu verhängen?
Also die EU-Kommission hat ja eine sehr tiefgreifende Analyse vorgenommen mit verschiedenen Facetten. Ich kann dem Prozess jetzt nicht weiter vorgreifen. jetzt, die Kommission hat sich auch gerade erst geäußert, dass haben wir auch, wie so am Mittwoch ja hier gesagt, schauen wir uns an. Das ist jetzt das Vorgehen, das die Kommission macht. Und ich habe dazu jetzt keine neue Kommentierung dazu vorgeben. Das Verfahren ist für uns eindeutig. Das ist klar. Das ist so von uns auch mitgetragen. Und die Kommission führt jetzt Gespräche und dann schauen wir an, wie die Gespräche laufen.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, ist entweder Herr Nauf oder Herr Büchner. Also die Bundesregierung führt jetzt in den nächsten Wochen bis zum 3. Juli keine Gespräche mit der Kommission oder mit anderen EU-Regierungen zu diesem Thema.
Ja, auch da waren wir ja wirklich in einem ständigen Austausch. Ich glaube, Herr Hebestreit hat auch am Mittwoch schon dazu sich eingelassen und auch schon mal betont, dass es gut ist, dass die EU-Kommission der chinesischen Seite jetzt ja Gespräche angeboten hat. Bis zum 4. Juli ist auch noch etwas Zeit und es wäre aus Sicht der Bundesregierung sehr wünschenswert, wenn wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen könnten bei dem Thema. Klar ist aber auch, dass von der chinesischen Seite ernsthafte Bewegung benötigt wird. Der Bundeskanzler hat ja auch immer deutlich gemacht, dass er davon überzeugt ist, dass unsere Unternehmen mit ihren Qualitätsprodukten und ihrer Leistungen in einem fairen und freien Wettbewerb bestehen können.
Ja, das ist immer in dieser Reihe. Ich sitze ja genau vor dieser Reihe, da sehe ich das immer ganz schlecht.
Herr Hoffe, welche Branchen werden Teil der Wirtschaftsdelegation sein? Ich bin mir sicher, wir bekommen erst die Liste nach der Reise. Aber können Sie uns sagen, wer da mitkommt? Die Autobranche auch?
Wir werden die Liste Ihnen auf jeden Fall wie immer in der üblichen Transparenz auch mitteilen. Ich kann es jetzt gerade nicht komplett ausführen. Die Reise findet nächste Woche statt. Und wenn dann wirklich klar ist, wer mitfährt bis ins Detail, dann haben wir da auch die Möglichkeit, Ihnen das transparent offenzulegen. Wir werden es tun, aber ich kann es Ihnen gerade jetzt noch nicht komplett sagen.
Ich habe ja nicht an Details gefragt. Ich wollte nur wissen, an welche Branchen man da gedacht hatte.
Habe ich verstanden, dass es um die Branchen geht? Auch die Branchen werden wir Ihnen noch nennen.
Herr Rinke nochmal.
Ja, Herr Hoffe, vielleicht können Sie uns anlässlich dieser Reise mal eine kleine Bewertung liefern, wo denn aus Sicht des Wirtschaftsministeriums die Bemühungen stehen, zu diversifizieren von China. Sie haben vorhin ein paar Zahlen genannt. Ist diese Diversifizierung oder Verringerung der Risiken der Abhängigkeiten von China schon ausreichend oder bedarf es dazu weiterer Schritte?
Das ist eine sehr weitgehende Frage und eine Analyse, der ich mich jetzt nicht hier sofort stellen kann in der Regierungspressekonferenz, aber da kann ich Ihnen gegebenenfalls auch was nachliefern. Kann ich Ihnen jetzt den ganz aktuellen Stand an der Stelle nicht sofort mitteilen. Ist auch eine Sache, die natürlich die gesamte Bundesregierung betrifft.
Aber es wäre nett, weil der Minister muss ja mit bestimmten Zielen einreisen und diese Ziele werden ja sehr oft abgeleitet von der Bestandsaufnahme. Deswegen wäre es ja interessant, wo Sie glauben, dass Sie da stehen.
Also die Diversifizierung, so wie wir sie vornehmen, ist natürlich auch etwas, was der Minister selbstverständlich erläutern wird. Ich hatte ja gesagt, dass der Minister eben auch den Ansatz, wie wir unsere Handels- und Wirtschaftspolitik aufstellen, der chinesischen Regierung eben erläutern will. Und natürlich so, wie Sie sagen, dazu gehört Diversifizierung auch dazu. Diversifizierung vor allem eben auch im Energiebereich, in wichtigen, für die Sicherheit Europas und Deutschlands relevanten Bereichen. Das dient der Erläuterung. Ich kann jetzt gerade aber nicht die aktuellen Zahlen liefern. Kommen wir aber gerne nach der Bitte.
Die Nachlieferung nehmen wir gern für alle, wie immer. Dann distribuieren wir sie in die Mitgliedschaft, Herr Steiner.
Ja, direkte Nachfrage dazu, Herr Hoffe. Wird denn der Wirtschaftsminister zu dem Zeitpunkt bereits auch kommunizieren können, wie man sich im Kontext Huawei als Bundesregierung weiter verhält?
Wozu?
Huawei. Oh.
Das kann ich Ihnen nicht jetzt heute versichern. Das ist ein Prozess, der auch in der gesamten Bundesregierung läuft, der auch gar nicht bei uns jetzt nur alleine. Wir sind nicht alleine damit befasst, sondern mehrere Ministerien sind damit befasst. Ich kann Ihnen dazu jetzt keinen neuen Stand geben.
Aber wäre es nicht sinnvoll, wenn der Minister schon reist?
Also nun ist es so, dass die Reise jetzt nicht mit allen möglichen anderen Zielen der Bundesregierung verwoben ist und verwoben werden kann. Das sind unterschiedliche Prozesse. Sicherlich wird sich der Minister in irgendeiner Form auf der Reise, auf der Delegation dazu äußern, aber ich kann Ihnen jetzt keinen neuen Stand dazu geben.
Das Thema China, Zölle und alles drumherum scheint mir damit ausreichend behandelt. Gibt es weitere Fragen zu den zahlreichen Themen, die wir hier eingangs gehört haben? Herr Alipur?
Ja, dann würde ich nochmal nachfragen zum Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten. Und zwar würde mich interessieren, ob das ein Besuch ist, den Herr Orbán jetzt bei allen 27 Staats- und Regierungschefs macht oder ob das wirklich speziell jetzt Deutschland ist und irgendwie auf ungarische Initiative oder auf deutsche Initiative. Ob Sie uns da vielleicht mehr sagen können?
Nein, dazu kann ich nichts sagen. Müssten Sie, glaube ich, bei Herrn Orbán selbst nachfragen.
Okay, darf ich dann nochmal nachfragen? Ganz grundsätzlich gibt es ja durchaus berechtigte Bedenken, dass die ungarische Ratspräsident einige wichtige Dinge, wie zum Beispiel die EU-Erweiterung und dort Gespräche verzögern könnte. Können Sie uns vielleicht sagen, welche Instrumente Deutschland auf dem Tisch sieht, mit denen man gewisse Verzögerungen oder Blockaden lösen könnte, ganz grundsätzlich?
Da möchte ich ehrlich gesagt erstmal nicht drüber spekulieren, ob da irgendwas verzögert wird oder nicht. Vielleicht bietet ja auch so eine Präsidentschaft im Gegenteil die Chance, zu einer neuen, besseren Zusammenarbeit wiederzukommen.
Herrn Rinke hatte ich dazu verstanden. Ja, dann Herr Rinke, dann Herr Steiner.
Ja, ich wollte auch nochmal nachfragen zu dem Besuch und der nicht stattfindenden Pressekonferenz, woran das eigentlich liegt. Weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mit als schwierig erachteten Partnern keine Pressekonferenzen mehr stattfinden. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, warum man das darauf verzichtet.
Das ist tatsächlich jedes Mal eine sozusagen neue individuelle Entscheidung. Und es kommt ja immer darauf an, dass beide Seiten diese Pressekonferenz machen wollen. Also wie das jetzt in dem Fall genau zustande kam, wer wollte und wer nicht wollte, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie der Hergang da war.
Aber wäre das vielleicht möglich, das nachzuliefern? Weil das ja schon ein entscheidender Punkt ist. Wir haben diese Debatte auch bei dem chinesischen Regierungskonsultationen hier gehabt, wo die chinesische Seite keine Pressekonferenz wollte. Also von daher wäre es interessant zu wissen, ob Herr Orbán diesen Wunsch hatte oder möglicherweise der Bundeskanzler.
Dann müsste ich Ihnen die etwas lapidare Antwort geben. Wenn ich kann, liefere ich das nach.
Ja. Wunderbar. Liefern Sie es uns nach, wenn ich das sagen darf. Das
Ihnen war ein Plural.
Ach so, es war ein kleingeschriebenes Ihnen. Super. Herr Steiner.
Ja, reine Verständnisfrage, weil ich es gerade tatsächlich bei den Terminen in dem Tempo nicht ganz verstanden habe. Das heißt, Herr Scholz und Herr Orbán gucken nicht gemeinsam Fußball, sondern treffen sich ausschließlich zur Ratspräsidentschaft separat, oder wie musste ich das verstehen?
So habe ich die Termine verstanden. Ich gucke da mal rein, aber da steht ja, im Anschluss schaut dann der Bundeskanzler in Frankfurt das Spiel.
Gut. Herr Jung, dazu.
Ja. Nur mal kurz zu den Pressekonferenzen. Also ich verstehe es richtig, die Bundesregierung hat keine Prinzipien. Sie gucken einfach, wenn die andere Seite sagt, wollen nicht, dann wird das individuell entschieden.
Nein, Sie wissen,
dass gerade, darf ich ausreden, gerade in Zeiten der Gefährdung der Pressefreiheit im Westen, sagt die Bundesregierung zu den Gefährdern, ja, meinetwegen.
Das habe ich nicht gesagt und auch nicht gemeint.
So habe ich es verstanden.
Ja, das, dann korrigiere ich das gerne. Das habe ich weder so gesagt noch so gemeint, sondern es ist so, dass wir natürlich grundsätzlich versuchen, Pressekonferenzen zu organisieren und auch transparent zu sein. Das wissen Sie genau. Aber es ist eben manchmal terminlich, manchmal aus anderen Gründen nicht möglich, jedes Mal eine Pressekonferenz zu veranstalten. Und ich kann Ihnen in dem Fall nicht erläutern, warum sie nicht zustande gekommen ist.
Bei uns kommt an, dass wenn autoritäre Regime, Gefährder der Pressefreiheit keinen Bock haben, dann knickt die Bundesregierung immer wieder ein. Das ist ja mittlerweile ein Muster.
Wo sind da Ihre Bewertung, Prinzipien? Aber die teile ich nicht.
Herr Jessen.
Ich möchte die Frage einfacher stellen, und zwar grundsätzlich als Lernfrage. Haben bei Begegnungen auf politischer Spitzenebene, wenn es um die Frage von Pressekonferenzen geht, haben die Gäste ein Vetorecht?
Nein, es geht nicht um Vetorechte. Es geht um, dass man den richtigen Zeitablauf haben muss, um solche Pressekonferenzen zu organisieren. In dem Fall geht es darum, dass angesichts des kurzen Zeitfensters, dass wir haben ein Format, wie beim Besuch des Präsidenten des Europäischen Rats gewählt wurde, und um den künftigen Ratsvorsitz in Berlin zu empfangen.
Ja, das höre ich. Gleichwohl umschiffen Sie eigentlich aus meiner Sicht die Antwort oder geben Sie nicht präzise auf die Frage, haben ausländische Staatsgäste, wenn es darum geht, gibt es nach den politischen Gesprächen eine Pressekonferenz, haben Sie das Recht zu sagen, aus diesen oder jenen Gründen nein, und ist die Bundesregierung dann gebunden an dieses Nein, also ein faktisches Veto.
Ich sage Ihnen gerne noch einmal, wir bemühen uns in aller Regel und wenn es eben auch zeitlich möglich ist, Pressekonferenzen zu organisieren, weil wir das für richtig und gut halten, wenn der Bundeskanzler mit seinen Gästen aus anderen Staaten vor die Presse geht. Das ist nicht in jedem einzelnen Fall möglich, aber man könnte ja auch sagen, Sie können am Ende auch niemanden zwingen, eine Pressekonferenz zu veranstalten, wenn er es nicht will. Und das hat dann nichts mit einem Vetorecht zu tun. Ich weiß nicht, ich finde diesen Begriff an der Stelle nicht ganz treffend.
Ich glaube, das Thema können wir jetzt verlassen. Gibt es weitere Fragen zu den Themen, die wir eingangs gehört haben? Sonst habe ich Herrn Kowalczyk mit einem anderen Thema.
Kowalczyk von Bloomberg, eine Frage an das BMF. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat gestern angekündigt, 85 bayerische Wasserkraftwerke des staatlichen Energiekonzerns Uniper abnehmen zu wollen. Dabei hat er sich auf sogenannte Heimfallrechte berufen. Er meinte, dass er das auch gegen den Willen des Bundes tun würde. Besteht tatsächlich so eine Möglichkeit und wie steht das BMF dazu?
Herr Neminde-Dunderdenger hat das
Wort. Ja, ich habe die Frage gehört. Vielen Dank, Herr Kowalczyk. Sie sprechen hier grundsätzlich Wasserkraftwerke an. Dazu war der Bund in der Vergangenheit immer stets gesprächsbereit, war auch Gegenstand mehrfach von Gesprächen zwischen dem Finanzministerium und der Vertretern der bayerischen Staatsregierung. Das, was Sie jetzt hier jetzt konkret ansprechen, da muss ich sagen, dass ich Äußerungen aus dem politischen Raum hier nicht kommentieren kann. Wenn Sie Fragen zu dem Begriff haben, den Sie hier eben genannt haben, müssten Sie sich tatsächlich an die bayerische Staatsregierung wenden.
Gibt es sonstige Neuigkeiten bei Uniper? Also anstehendes IPO oder Rechtsstreitigkeiten, die gelöst werden?
Dazu habe ich hier jetzt keinen neuen Stand mitzuteilen.
Gibt es weitere Fragen zu Uniper? Herr Steiner?
Herr Neminde-Dunderdenker, da kann ich es jetzt nicht ganz so schnell rauslassen. Das ist ja keine Neuigkeit, dass Bayern diese Option erwogen hat, diese Heimfallrechte nutzen zu wollen. Da muss es doch im BMF zumindest eine Vorbereitung drauf gegeben haben. Man ist ja doch quasi Alleinaktionär fast bei Uniper.
Nein, da bleibe ich bei dem, was ich eben gesagt habe. Der Bund war, wenn es grundsätzlich dazu um die Wasserkraftwerke in Bayern geht, haben Gespräche stattgefunden. Da war der Bund auch immer stets konstruktiv gesprächsbereit. Die letzten Gespräche waren im Mai 2023 dazu. Allgemein kann ich jetzt nur noch dazu feststellen, weil Sie auch die Beteiligungsführung angesprochen haben, dass die Zuständigkeit für die operative Geschäftsführung, das wissen Sie aber, nach dem Einstieg des Bundes bei Uniper weiterhin völlig unabhängig ist von der Höhe der Beteiligung und immer beim geschäftsführenden Organ liegt. Das steht so auch im Aktiengesetz, die Vorschrift kennen Sie sicherlich auch. Und ja, das BMF führt zwar die Beteiligung, ist dem Vorstand gegenüber aber nicht weisungsbefugt und nimmt auch keinen Einfluss auf einzelne operative Aspekte der Geschäftspraxis. Ich habe da wirklich keinen neuen Stand mitzuteilen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Baschei mit einem anderen Thema. Das richtet sich, glaube ich, an das Forschungsministerium. Ist das richtig? Auch? Ich wollte es nur sagen, weil das Forschungsministerium ja dann nochmal in Transition ist sozusagen.
Ja, ich habe eine Frage zur Recherche und dem Bericht von NDA, dass das Bildungsministerium die Streichung des Fördermittels wegen sogenannten offenen Briefes der Hochschullehrerinnen geprüft hat. Das Thema wurde am Mittwoch besprochen, aber gestern gab es viele Berichterstattung. Da wollte ich an Herrn Büchner fragen, wie der Kanzler den Versuch seitens des Ministeriums sieht, politisch in die Wissenschaftsfreiheit einzugreifen.
Das BMBF hat sich dazu ja ausführlich geäußert. Darüber hinaus gibt es da keine Kommentare aus dem Kanzleramt.
Wenn man die Stellungnahmen der Vertreter der Wissenschaft und der Forschung liest gestern, zeigen sich sehr besorgt über die Zukunft der Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit. Wie bewertet der Kanzler diese Sorgen? Und hat er mit der Ministerin darüber gesprochen, um die Sorgen auszuräumen?
Sie sprechen einen offenen Brief an, der veröffentlicht wurde. Und
auch
Sie wissen,
die Streichung, also die
Prüfung der Streichung. Ja, aber wie Sie wissen, kommentieren wir offene Briefe und Stellungnahmen nicht. Dabei bleibe ich auch heute.
Wenn Sie nochmal vielleicht eine Frage erlauben.
Ich setze Sie mal auf die Liste wieder, weil ich habe jetzt da noch eine Reihe von weiteren Wortmeldungen. Herr Jessen, dann Herr Steiner und dann Herr Jung und dann Herr Baschai und dann Herr Rick.
Frage sowohl ans Ministerium als auch vielleicht noch an Herrn Büchner. In diesem offenen Brief, auch wenn Sie nicht kommentieren wollen, wird sozusagen im Detail ja von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgeführt, warum ihrer Auffassung nach die Ministerin zumindest als politische Verantwortliche in Kompetenzen eingreift, die sie eigentlich gar nicht hat. Und es endet dann mit einer indirekten Rücktrittsforderung, mit der Formulierung, das seien im Grunde Anmaßungen, die mit der Leitung eines solchen Ressorts nicht vereinbar wären. Das haben nach meiner Kenntnis inzwischen über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterzeichnet. Das ist eine nicht unbeträchtliche Zahl. Wie wird so etwas diskutiert innerhalb des Ministeriums und dann doch auch innerhalb der Bundesregierung? Wissenschaftsfreiheit ist auch auf die Akzeptanz der politisch verantwortlichen Positionen angewiesen.
Ja, ich bleib dabei, ich kommentiere den Brief nicht.
Genau, vielen Dank für die Frage, aber im Prinzip haben meine Kollegin am Mittwoch eigentlich alles dazu schon gesagt.
Ich war ja am Mittwoch sowohl dabei als auch einer der Fragesteller. Das Problem ist, dass auf die konkreten Fragen inhaltlich eben leider keine Antwort gegeben wurde. Deswegen würde ich Ihnen eigentlich gerne die Möglichkeit einräumen, zu sagen, wie geht Ihr Ressort, die Ressortspitze, mit der inhaltlich explizit ausgeführten Kritik am Agieren der Leitung des Hauses, sowohl der Ministerin als auch der Staatssekretärin, um?
Ich habe den Worten der Staatssekretärin in dem Statement vom Dienstag und meiner Kollegin am Mittwoch nichts hinzuzufügen. Herr Steiner dazu? Herr Jung?
Ich meine, Sie haben ja selber gemerkt, was seit Mittwoch passiert ist, wo Sie hier auf offener Bühne Tatsachen leugnen, die in diesen E-Mails zu finden waren, wo Sie behaupten, dass der Entzug von Fördermitteln nicht zur Debatte stand, obwohl das ganz klar und eindeutig ist. Und Sie wollen dazu weiterhin genau, also Sie wollen dabei bleiben bei dieser Tatsachenleugnung?
Ich würde das jetzt nicht als Tatsachenleugnung annehmen.
Ich schon.
Ich kann gerne nochmal aus dem Statement zitieren. Die Hausleitung hat sehr zeitnah nach Erteilung des Prüfauftrags klargestellt, dass zuwendungsrechtliche Aspekte nicht Bestandteil dieser rechtlichen Prüfung sein sollen.
Und ein anderer Aspekt, es gibt, also man hört, dass in Ihrem Haus eine Liste angefertigt wurde von Wissenschaftlern und Menschen, die zum Beispiel den offenen Brief unterstützt haben, den Sie an den Bundesverfassungsschutz gegeben haben. Können Sie das bestätigen und uns vielleicht auch die Namen nennen, die Sie da weitergegeben haben?
Und das kann ich nicht bestätigen. Es gab ja gestern auch die Anfrage, ob BMI oder BMJ einbezogen wurden. Das ist nicht der Fall.
Möchten Sie diese
Jetzt
Liste...
Jetzt ist Herr Rinke dran dazu. Und dann setze ich die wieder drauf.
Nee, das war ein missverständliches
neues Thema. Dann Herr Baschai.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Dann Herr Jung nochmal.
Möchten Sie dementieren, dass es eine Liste mit WissenschaftlerInnen gibt und gab, die an den Bundesverfassungsschutz weitergegeben wurden, aus Ihrem Haus?
Nach meiner Kenntnis gibt es keine solche Liste. Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Steiner noch mit einem anderen Thema.
Ja, geht wahrscheinlich auch schnell. Ist indirekt ein Terminthema. Der Angriff auf die CDU scheint auch den Terminkalender von Herrn Merz mit betroffen zu haben. Herr Büchner, da würde ich gerne wissen, wie viele Termine von Herrn Scholz sich denn mit Herrn Scholz sich denn wohl darin wiedergefunden haben. Und Herr Funke, ob Sie uns irgendwas Neues dazu mitteilen können zu dem Cyberangriff insgesamt.
Entschuldigung, ich verstehe die Frage. Können Sie noch mal wiederholen?
Der Terminkalender.
Ich glaube, es ist akustisch
von,
nicht so.
Der Terminkalender von Herrn Merz.
Sie waren doch beim Radio.
Ja. Der Terminkalender von Herrn Merz scheint ja mit betroffen zu sein. So hat zumindest eine CDU-Sprecherin gestern der dpa mitgeteilt. Von dem Cyberangriff, den die CDU getroffen hat. Da würde ich gerne wissen, wie viele Termine von Herrn Scholz waren denn dadurch mit betroffen? Das heißt, wie viele Termine gab es zwischen den beiden?
Das kann ich natürlich aus der Labeng nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Und zum Allgemeinen?
Und ich kann ergänzen, allgemein. Sie wissen, Herr Steiner, dass konkrete Fragen zu diesem konkreten Sachverhalt müssen Sie an die ermittlungsleitenden Stellen, entweder die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise das LKA dort richten, beziehungsweise zu CDU-internen Vorgängen vielleicht dann auch an die Partei selbst. Sie wissen, dass es einen solchen schwerwiegenden Cyberangriff gab und dass unsere Sicherheitsbehörden, das BSI und das BfV, intensiv damit befasst sind, mit den anderen genannten Stellen diesen Angriff aufzuklären. Aber zu weiteren Details kann ich hier keine neuen Erkenntnisse beitragen.
Nachfrage kurz dazu. Haben Sie inzwischen weitere Erkenntnisse dazu, wie viele Stellen in Deutschland von diesen ausgenutzten Lücken betroffen sind?
Dazu liegt mir hier keine Kenntnis, oder habe ich hier keine Kenntnis. Das müsste ich nochmal mitnehmen, falls wir da was Neues haben.
Gut. Dann habe ich Herrn Rinke jetzt mit einem anderen Thema und Herrn Jung noch mit einem anderen Thema.
Ja, ich hätte ganz gerne das Finanzministerium nochmal gefragt zu den gestrigen Berichten über einen möglichen Nachtragshaushalt 2024. Zwei Fragen dazu, ob Sie das bestätigen können, dass an einem Nachtragshaushalt gearbeitet wird und ob der Grund dafür die Lücken sind, die höhere EEG-Zuweisungen reißen.
Pardon, ich bin hier zu langsam.
Okay. Mhm. Dankeschön. Herr Rinke, der Minister hatte schon im Mai im Rahmen der Steuerschätzung darauf hingewiesen, dass es aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung Risiken im Haushaltsvollzug 2024 gibt. Risiken und Entwicklung der Steuereinnahmen beobachten wir aber und sind jederzeit bereit zu handeln. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich mich zu einzelnen Berichterstattungen, aber auch Zahlen an dieser Stelle nicht verhalten werde.
Können Sie denn zumindest sagen, wie hoch die Belastung aus dem EEG in etwa sein wird? Denn die Zahlen, die jetzt gehandelt werden, sind ja deutlich höher als zum Beispiel im Mai, den Sie genannt hatten. Ist das ein zweistelliger Milliardenbetrag?
Da kann ich nicht konkreter werden. Wie gesagt, der Minister hat wiederholt auf bestehende Risiken hingewiesen. Dazu gehört zum einen die Entwicklung beim EEG-Konto, das Sie eben genannt haben, aber auch höhere Ausgaben beim Bürgergeld. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen.
Gut, gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich Herrn Jung mit einem anderen Thema.
Ja, passt ganz gut, also zum Thema Austerität. Und die Fußball-EM, die jetzt ja auch mehrfach Thema war, da gibt es viel Kritik daran, dass die UEFA, also der Europäische Fußballverband, nur die Gewinne einstreichen wird dieses Events und der deutsche Staat für die Kosten aufkommt. Jetzt hat diese Bundesregierung den Vertrag ja damals nicht unterschrieben und ausverhandelt. Dementsprechend können Sie darauf anders blicken. Vielleicht mal beim BMF angefangen, aber auch beim Kanzleramt. Finden Sie das alles im Großen und Ganzen unproblematisch, dass die Gewinne hier wieder privatisiert werden und die Kosten sozialisiert werden, insbesondere wenn wir hier von einem Verband sprechen, der Milliarden macht?
Herr Jung, die Bundesregierung unterstützt die Ausrichtung der Euro 2024 und leistet ihren Beitrag für ein Turnier, das für Demokratie, Respekt, Toleranz und die Achtung der Menschenrechte steht. Es soll ein offenes, vielfältiges, inklusives und gastfreundliches Bild von Deutschland in die Welt getragen werden. Und die Bundesregierung hat also durchaus ein Interesse an der Durchführung dieser Sportgroßveranstaltung. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Die Bundesregierung hat im Rahmen der Bewerbung, wie Sie schon gesagt hatten, das war zu Zeiten der Vorgängerregierung, der Bewerbung für die Euro 2024 Regierungsgarantien und Unterstützungsschreiben hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung abgegeben. Die sind ja auch öffentlich, und dazu gibt es öffentlich einsehbare Mitteilungen. Die Garantien werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Rechtslage erteilt, Herr Jung. Das möchte ich hier nochmal klarstellen. Es gibt diese Vorschriften, die sind auch nicht neu. Die hat es auch schon zu Vorgängerregierungen gegeben. Und das, worauf Sie wahrscheinlich ansprechen könnten, betrifft die pauschale Steuerfestsetzung oder einen Steuererlass nach § 50 Absatz 4 Einkommensteuergesetz. Auch die Vorgängervorschrift gibt es schon länger. Und alle Garantien werden immer im Rahmen der geltenden Rechtslage erteilt. Das vielleicht von mir. Ansonsten ist für Sport ja vor allem das Ministerium zuständig und Herr Büchner hatte sich ja auch schon dazu geäußert.
Ja, aber ich kann auch ganz kurz nur ergänzen. Sie haben das ja schon alles gesagt. Die Richtlinien sind und die Vereinbarungen sind auf unserer Website einsehbar. Ich glaube, wir haben Ihnen das vor einiger Zeit auch mal nachgeliefert, weil wir das hier schon mal besprochen haben. In der Replika darauf würde ich verweisen. Und ansonsten hat Herr Büchner so eingangs gesagt, dass wir uns auf eine tolle EM freuen. Von der, ja, und dabei belasse ich es.
Ja, ich meine, auf die alten Regelungen wurde ja schon jetzt darauf hingewiesen seitens des BMF. Das war ja genau, das sind ja genau die Kritikpunkte, dass diese Fußballverbände, die selber für mit Korruption in Verbindung stehen, diese Bedingungen durchdrücken. Also ich meine, die für die Kosten kommt die Allgemeinheit auf und die Gewinne, die die UEFA macht, werden privatisiert. Das finden Sie als unproblematisch und auch, dass die Städte, die Austragungsstädte, die ja dazu verpflichtet sind, diese Fanfeste auszurichten, dass die Städte dafür aufkommen müssten und nicht die UEFA. Das finden Sie alles unproblematisch.
Die Unterstellung, die Sie hier oder Unterstellungen in Ihren Fragen oder in Ihren Ausführungen, weiß ich ausdrücklich an dieser Stelle zurück. Von Welche? Durchdrücken kann überhaupt keine Rede sein. Das ist auch öffentlich verfügbar. Und ersichtlich, die Regierung hat sich dazu wiederholt geäußert, das ist, insbesondere zu den sogenannten Steuergarantien gegenüber dem Parlament. Das ist alles verfügbar. Vielleicht kann ich das grundsätzlich nur darstellen, wie so etwas allgemein abläuft, nicht zu diesem konkreten Fall. Da steht das Steuergeheimnis entgegen. Es werden Textvorschläge eingereicht. Durchdrücken, wie Sie es jetzt formuliert haben, würde bedeuten, dass das unverändert regelmäßig unverändert übernommen wird. Dem ist mitnichten der Fall. Dazu hat sich die Bundesregierung auch schon wiederholt geäußert. Und vielleicht kann ich noch daran erinnern, 2006 hat hier in Deutschland eine Fußballweltmeisterschaft stattgefunden. Und ich hatte zumindest Medienberichte von Ihren Kollegen wahrgenommen, dass eine Bewerbung Deutschlands für die Frauenfußballweltmeisterschaft anscheinend nicht erfolgreich war. Das hat wohl auch mit Zusagen zu tun, was auch wieder die Äußerung von Ihnen im Sinne von Durchdrücken widerlegen würde.
Eine allerletzte Nachfrage dazu, ja, weil sonst ist, glaube ich...
Wenn man sich nicht wehrt, muss man auch nichts durchsetzen seitens der UEFA. Herr Büchner, ich hatte ja auch Sie angesprochen, der Kanzler hat damit kein Problem, dass die Kosten sozialisiert werden und die Gewinne privatisiert.
Das ist ja Ihr Kommentar zu der ganzen Sache.
So eine Tatsache.
Ich habe Ihnen, ja, nochmal, es ist Ihr Kommentar zu der Sache. Wir freuen uns, der Bundeskanzler freut sich, die Bundesregierung freut sich auf diese EM und wir glauben, dass unterm Strich der Nutzen für Deutschland deutlich größer ist als die Dinge, die Sie ansprechen.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Herr Bascher hat noch ein anderes Thema.
Genau, ein anderes Thema zu Gaza. Der am Mittwoch hat Herr Wagner gesagt, dass er den UN-Menschenrechtsbericht, das Israel Kriegsverbrechen vorwirft, nicht gesehen hat. Und da wollte ich fragen, die Einschätzung fragen, ob er jetzt dies gelesen hat.
Ja, vielen Dank. Ich hatte gesagt, der Bericht war gerade vor ein paar Stunden eingegangen und ich konnte den mir noch nicht anschauen, geschweige denn die Kolleginnen und Kollegen im Haus. Ich kann noch mal grundsätzlich zu dem Bericht sagen, dass die Vorwürfe des Berichts der möglichen Völkerrechtsverletzung durch Israel und Hamas sowie Hinweise zu möglichen Verstößen gegen humanitäres Völkerrecht von der Bundesregierung natürlich sehr ernst genommen werden. Ich hatte ja am Mittwoch, glaube ich, schon gesagt, dass der Bericht beim ersten Anschauen ja sehr genau die grausamen Verbrechen der Hamas vom 7. Oktober benennt, aber eben auch, wie Sie richtig sagen, schwerwiegende Vorwürfe gegen die israelische Kriegsführung erhebt. Wir haben hier an dieser Stelle, an anderer Stelle immer wieder sehr klar gesagt, dass wir erwarten, dass humanitäres Völkerrecht eingehalten wird. Das sagen wir öffentlich, das sagen wir in unseren direkten Gesprächen mit den israelischen Partnern. Deshalb rufen wir Israel auch im Lichte dieses Berichts natürlich dazu auf, diesen Hinweisen auf Verstößen nachzugehen, sie lückenlos aufzuklären und sie rechtlich zu ahnden.
Ja, wird es irgendwelche Konsequenzen haben oder wird Deutschland weiterhin die Augen verschließen, was da jetzt läuft?
Also ich weise wirklich zurück, dass wir die Augen vor irgendwas verschließen. Ich glaube, wir setzen uns sehr aktiv dafür ein, dass es eine Lösung in diesem Konflikt gibt. Ein Konflikt, der viel zu viele Opfer schon kennt und das tun wir in vielerlei Hinsicht. Das tun wir mit Blick auf die humanitäre Hilfe nach Gaza, das tun wir mit Blick auf die Befreiung der Geiseln, das tun wir mit Blick auf den Erhalt einer Perspektive, einer Lösungsperspektive, einer Perspektive auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich glaube, ich war jetzt sehr deutlich in dem, was ich gesagt habe, wie wir diesen Bericht einschätzen und was wir von unseren israelischen Partnern mit Blick auf diesen Bericht erwarten. Es ist ein differenzierter Bericht. Wir teilen nicht alle Aspekte in der Analyse, aber es ist kein einseitiger Bericht, der sich nur gegen die israelische Regierung richtet. Und insofern ist, glaube ich, das, was ich gesagt habe, sehr deutlich und sehr klar.
Gibt es dazu weitere Fragen? Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen für Ihr Kommen, schließe die Pressekonferenz und wünsche uns ein schönes Wochenende.